Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1. Plaudereien über Respekt, über Achtung und über die Frage, wie wir all das in unserem Alltag leben können. Mit Michael Barkow und Dimo Tapkin. Moin ihr alle da draußen an den Empfängnisgeräten und herzlich willkommen zu einer leicht verspäteten neuen Episode von Artikel 1. Moin, Michael.
Hi, moin moin.
Michael, wir haben aus Gründen in der letzten Woche unsere Aufnahme ja nicht aufmachen können. Ich habe dann so eine kleine Platzhalter, 2 Minuten Platzhalter-Episode hochgeladen am letzten Sonntag, damit zumindest mal der Fluss nicht ganz unterbrochen wird und damit auch die Hörer wissen, was da los ist. Und deswegen nehmen wir jetzt heute ist Dienstag, die nächste Episode auf, damit dann am kommenden Sonntag wieder was Neues rauskommen kann. Und aus gegebenem Anlass haben wir uns überlegt, dass wir mal vielleicht so einen kleinen oder dass ich mal so einen kleinen Live-Erfahrungsbericht erzähle. Es wird ja doch in der letzten Zeit immer wieder und aus gutem Grund drüber diskutiert, Pflegepersonal in Krankenhäusern sei völlig überarbeitet und überlastet an allen Ecken und Enden. Und nachdem ich ja nun jetzt in den letzten paar Wochen 2-mal im Krankenhaus war und da jeweils mich auch 2 Tage aufgehalten habe, habe ich so ein bisschen ja auch einen Einblick gekriegt, wie sich das auswirkt auf diejenigen, die da als Patienten liegen. Und da haben wir so die Idee gehabt, man könnte ja einfach mal so einen kleinen Erfahrungsbericht zu diesem Thema oder zu dieser Situation in den Krankenhäusern machen.
Genau. Ja, ich finde das Thema tatsächlich, als du das vorgeschlagen hast, habe ich mir gedacht, okay, habe ich nichts zu beizutragen. Ich meine, ich bin jetzt tatsächlich der komplette Gegenpart. Das letzte Mal, dass ich im Krankenhaus war, war zur Geburt meiner Tochter. Das ist jetzt bald dann 6 Jahre her.
Ja, okay. Das ist lange her, das ist richtig.
Und deswegen, also ich finde das tatsächlich schwierig. Mhm. Ich kann es auch so gar nicht einschätzen. So in den Medien hört man ja immer die Meinung, dann wieder die Meinung. Dann hat der die falsche Wahrheit gesagt und dann hat der die richtige Wahrheit gesagt und dann war das doch wieder falsch. Und ja, erzähl doch mal, was war dein Eindruck, als du angekommen bist?
Ja, also es ist ja so, einfach um es kurz nochmal ein kleines bisschen einzuordnen. Ich habe ein bisschen mit Herzrhythmusstörungen zu tun gehabt, medizinisch Vorhofflattern ist jetzt nichts, was man unbedingt noch ein zweites Mal haben möchte. Und irgendwann bin ich da dann tatsächlich in der Notaufnahme im Krankenhaus gelandet, weil das dann doch ein bisschen arg heftig war. Und da ging das eigentlich dann los, eben schon in der Notaufnahme. Ich habe da tatsächlich schon gemerkt, dass da richtig Attacke ist. Jetzt ist natürlich Notaufnahme und das, was da so alles links und rechts drumrum sich darstellt, das hat mit der ganzen Corona-Geschichte nicht wirklich was zu tun. Das sind also tatsächlich auch komplett davon abgetrennte Bereiche, also mit Corona, außer dass ich da natürlich getestet worden bin, direkt als allererstes Mal und PCR und was weiß ich nicht noch alles gemacht wurde. Klar, das gehört dazu. Aber das war dann eigentlich auch schon das Einzige, wo ich an der Stelle mit Corona irgendwie in Kontakt gekommen wäre. Und man merkt aber schon, dass also sowohl die Schwestern, die dort mich betreut haben, als auch die Ärzte, mit denen es dann da ja weiterging, noch in der zentralen Notaufnahme, dass da nicht wirklich Ruhe ist. Also es ist sehr viel los. Es ist teilweise auch so, dass ich gesehen habe, dass da Patienten in ihren Betten irgendwo auf dem Flur standen, auf dem Flur geparkt werden mussten wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, ob sie einfach nicht rechtzeitig dann weitergebracht werden konnten zu ihren Stationen oder ob es da irgendwie in irgendwelchen Aufnahmelaboren, Zimmern einen Stau gab. Das kann ich alles nicht wirklich beurteilen. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass die Leute nicht sehr viel Zeit haben. So, das ist mal der erste Eindruck, den man da so hat. Also es ging alles sehr schnell, es musste alles sehr schnell gehen und ich hatte auch gerade so bei den Schwestern, die mich da zu Anfang betreut haben, das Gefühl, dass die irgendwie an 10, 20, 50 Sachen gleichzeitig denken müssen und mehrere Patienten gleichzeitig irgendwie in Arbeit haben müssen. Und trotzdem, und das ist mir eigentlich wirklich extrem positiv aufgefallen, trotzdem waren sie alle durch die Bank, also mit eigentlich wirklich ausnahmslos freundlich, haben mir das versucht, mir das Gefühl zu geben, dass es nicht so hektisch sei, wie es offenkundig war. Und das hat mir eigentlich schon sehr imponiert, muss ich sagen. Also gerade so diese Notaufnahme, da wurden dann ja auch eine ganze Menge Erstuntersuchungen. Du kriegst ja als allererstes, kriegst du ja mal so einen Diagnosestecker da in die Armbeuge gepiekt. Mhm. Also das, was in irgendeiner handelsüblichen Krankenhausserie oder Katastrophenserie immer heißt, legen Sie mir mal einen Zugang. Da kriegst du halt so eine Kanüle in den Arm. Die bleibt dann auch drin, bis du wieder entlassen wirst, wo im Bedarfsfall dann eben dir irgendwelche Medikamente direkt ins Blut gepumpt werden können. Ne? Also das ist ja der Sinn der Sache eigentlich. Und das passiert eigentlich so ziemlich als allererstes. So, und das machen die in sehr routiniert und das machen die auch unfassbar gelassen und haben sie, ne, so, das piekst jetzt kurz mal, haben sie Angst vor Spritzen? Nö. So, und zack, hast du da so ein C-Rohr im Arm. Mhm. Das war so der erste Eindruck dann bei meinem ersten Aufenthalt da vor 3 Wochen oder 4 Wochen sind es jetzt schon her, wurden dann noch eine ganze Menge andere Geschichten gemacht, wo dann eben auch ein Kardiologe noch dazu geholt wurde und was weiß ich nicht noch alles. Auch da hatte ich den Eindruck, es ist unfassbar viel los, also ziemlich wuselig insgesamt, aber wenn sie dann sich mit mir befasst haben, sich mit mir beschäftigt haben, dann hat eigentlich jeder von denen immer versucht, mir zu vermitteln, ey Tapken, alles cool, wir kriegen das, wir sind jetzt da, wird schon wieder. Und das tut tatsächlich wirklich gut. Das ist ein ganz, ganz schönes Gefühl, wenn man da so den Eindruck hat, die Leute kümmern sich wirklich um mich, auch wenn sie eigentlich alle wirklich unter Strom stehen. Es ist mir also tatsächlich aufgefallen und mir sehr positiv aufgefallen. Ja, das war dann so der ganze erste Teil. Es war dann verhältnismäßig schnell klar, dass das ohne eine Operation nicht hinzukriegen sein wird. Und die haben sie dann auch direkt an dem Tag, also ich bin im Prinzip direkt von der Notaufnahme in den OP gekutscht worden. Dann haben sich da ein paar Leute am Inneren meines Herzens zu schaffen gemacht. Und dann bin ich irgendwann auf die Station gebracht worden, wo ich dann eben noch für eine Nacht zur Überwachung bleiben oder zur Beobachtung, nennt sich das dann ja irgendwie, bleiben musste. Und da bist du dann natürlich von Ärzten und von Notfallpersonal ganz schön weit weg. Das heißt, da guckt dann irgendwie abends einmal noch ein Arzt und am nächsten Tag ist irgendwie nochmal Visite und ansonsten siehst du da keinen Arzt, sondern du siehst eigentlich da nur noch irgendwelche Schwestern und Pfleger, die sich dann um dich kümmern. So die ersten paar Stunden durfte ich auch nicht aufstehen. Das heißt, ich musste also dann da wirklich stramm in meinem Bettchen liegen und musste einfach die Zeit vergehen lassen. Wohl dem, der Kopfhörer und ein Telefon dabei hat, damit er wenigstens Musik oder Podcast hören kann.
Hattest du denn das Gefühl, dass das jetzt, also ich weiß nicht, ob man das mitkriegt, aber wirkte das jetzt gehetzter, weil die da halt auch Corona hatten. Gibt es da überhaupt aktuell Corona-Patienten? Ich meine, so tragisch ist es ja jetzt zurzeit teilweise nicht mehr.
Das weiß ich tatsächlich nicht. Ob es jetzt speziell in dieser Klinik Corona-Patienten gibt, kann ich überhaupt nicht sagen. Ob das jetzt in irgendeiner Weise mit der Pandemie zu tun hat, weiß ich auch nicht. Was aber, also es ist ja so, dass der Mangel an Pflegekräften nicht erst seit der Corona-Pandemie ein Thema ist, sondern dass das ja auch vorher eigentlich schon immer mal thematisiert wurde von den Betroffenen, von den Pflegekräften, von den Ärzten, dass die sagen, wir haben eigentlich kontinuierlich zu wenig Arbeitskräfte, um das Arbeitsvolumen, um das Arbeitsaufkommen überhaupt stemmen zu können. Das ist ja eigentlich immer so.
Genau, da wollte ich jetzt ein bisschen drauf hinaus. Mhm. Also es ist jetzt nichts, worüber wir sprechen, weil es gerade aktuell ist oder man sagt, okay, das ist jetzt gerade mit Corona. Nein, ich glaube tatsächlich wichtig ist, dass wir auch betonen, dass wir den Eindruck nicht jetzt wegen Corona haben oder dass du jetzt sagst, nicht ja, wegen Corona ist das jetzt ein bisschen stressiger, sondern dass wir wirklich uns auch Gedanken gemacht haben, okay, das ist auch in der Vergangenheit schon immer mal wieder Thema gewesen.
Unbedingt, unbedingt. Ich glaube nicht, dass das ein Corona-induziertes Problem ist, sondern das haben wir vorher auch schon gehabt. Ich glaube, dass das losging in dem Moment, wo das Gesundheitssystem, wo Kliniken als Wirtschaftsbetriebe betrachtet wurden. Also das Pasinger Krankenhaus gehört zu diesem Helios-Konzern und das ist ein Wirtschaftsbetrieb. Das heißt, Krankenhäuser müssen wirtschaftlich arbeiten, sind ihren, ich weiß gar nicht, ob diese Helios, ob das eine Aktiengesellschaft ist, also im schlimmsten Falle müssen die sogar ihren Aktionären Rechnung oder Rede und Antwort stehen. Das weiß ich nicht, ob Helios eine AG ist oder nicht. Aber in jedem Falle ist das gesamte Gesundheitswesen wirtschaftsorientiert, was ich für einen ziemlichen Skandal halte eigentlich. Ich bin eigentlich der Meinung, dass Krankenhäuser und Wirtschaftsunternehmen und das gesamte Gesundheitswesen nicht in privatwirtschaftliche Hände gehören. Aber das ist nun mal so. Und da wird natürlich dann am Personal gespart. Es wird geguckt, wie können wir die Leute noch mehr auslasten, damit sie wirtschaftlicher arbeiten. Und da fällt natürlich dann der Gedanke, dass die Patienten adäquat betreut werden können oder sollen, sehr schnell dann hinten runter. Und dann werden halt irgendwie Personalschlüssel runtergeschraubt, sodass also die Schwestern, die Pflegerinnen, Pleger auf den Stationen einfach jede einzelne für sehr viel mehr Patienten zuständig sein müssen. Und das führt durchaus, ja, ganz erkennbar zu Problemen. In der ersten Nacht, also nach der ersten OP, habe ich mit einem sehr alten Herrn zusammen im Zimmer gelegen, der schwer dement war, der also tagsüber sich schon ganz schlecht nur orientieren konnte, der wusste überhaupt nicht, wo er eigentlich ist. Dem musstest du wirklich im Viertelstundenrhythmus sagen, dass er hier gerade in einem Krankenhaus ist. Und in der Nacht war es dann tatsächlich so, dass der alle 10 Minuten sowas aufgestanden ist und dann hat er angefangen, sich anzuziehen und hat gesagt, ich muss mir jetzt mal jemanden suchen, der mir meine Rechnung bezahlt und dann gehe ich nach Hause. So, also der war gedanklich überhaupt nicht in unserem Krankenhauszimmer. Und da ist es dann tatsächlich so gewesen, in der Nacht hatten wir auf dieser Station 2 Nachtschwestern. Ich habe keine Ahnung, wie viele Patienten da zu dem Zeitpunkt gelegen haben, aber es waren offensichtlich ziemlich viele. Denn die armen Mädels, die da für uns zuständig waren, ich habe dann halt, weil ich gar nicht großartig was anderes machen konnte, auf mich hat er halt nicht gehört. Ich habe dann halt immer geklingelt, wenn er wieder mal aufgestanden ist und gesagt hat, ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe zuerst mal versucht, ihn irgendwie selber so weit zu beruhigen und ihm zu sagen, jetzt legen wir uns mal beide hin und dann schlafen wir mal ein bisschen. Und da ist es halt so, dass diese beiden Nachtschwestern zwar dann natürlich immer gekommen sind, und dann auch versucht haben, ihn wieder in sein Bett zu argumentieren. Aber sie hatten schlicht keine Zeit und wahrscheinlich einfach dann auch keine Kraft, keine Nervenreserven mehr, ihn dann irgendwie so weit zu beruhigen, dass das vielleicht mal ein bisschen länger gut geht. Und gerade in dieser ersten Nacht ist dann eine von den beiden tatsächlich irgendwann auch in Tränen ausgebrochen und ist wirklich ja eigentlich am Ende gewesen. Und da habe ich so gedacht, Mensch, irgendwas läuft hier doch aber wirklich ganz, ganz im Grundsatz verkehrt. Mhm. Also die waren einfach beide völlig überlastet und mit dieser Situation dann auch völlig überfordert. Und irgendwann, lass es so zwei oder drei gewesen sein morgens, als er dann irgendwann wieder in seinem Bett lag, habe ich mich neben sein Bett gesetzt und habe angefangen, ihm irgendwelche Geschichten von der Nordsee zu erzählen. Vom Strand und vom Meer und Sonnenuntergang. Und dann ist er irgendwann ruhig geworden und ist dann auch wirklich eingeschlafen. Und dann haben wir noch ein paar Stunden Ruhe gehabt, bis das dann morgens wieder losging mit Frühstück und was dann so alles ja passiert mit Blutdruckmessen und so. Also du hast ja im Krankenhaus eigentlich auch wenig Ruhe, wenn es dann morgens irgendwie mal losgeht, dann ist da ja echt Programm, ne? Da ist mir dann eben wirklich so der Gedanke gekommen, dass in diesem ganzen System die Leute, die wirklich für die Patienten da sein sollten, dazu gar keine Gelegenheit kriegen, weil sie das zeitlich überhaupt nicht eingespult kriegen.
Ja, das klingt danach. Das ist krass.
Und das ist halt sowas, klar, man hört in Nachrichten, man hört in den Medien davon, dass das Pflegepersonal völlig überlastet ist und man denkt sich das auch so, wie diese Beschreibungen sind. Ich glaube denen, das hab denen das auch vorher schon geglaubt. Wenn du es dann aber wirklich so im direkten Kontakt mitbekommst, dann ist das nochmal heftiger. Und auch da auf der Station muss ich ganz klar und ganz deutlich sagen, bei aller Be- oder Überlastung haben sie es fast alle hingekriegt, trotzdem freundlich zu sein, trotzdem verbindlich zu sein, vielleicht sogar mal den einen oder anderen Witz noch zu machen oder auf irgendeinen also ich würde ja im Leben nie blöde Sprüche reißen, also ich ja nie.
Nein, also gar nicht.
Ja, also ich bin ja auch denkbar unwitzig, aber da irgendwie mal so kurz ein bisschen rumzuflaxen, das haben sie alle irgendwie noch gemacht. Es war eine Schwester dabei, bei der hat das nicht so funktioniert, aber ey, komm, wir alle haben irgendwo mal einen scheiß Tag oder was auch immer. Ja, also das will ich überhaupt nicht mal im Ansatz in irgendeiner Weise werten. Was mir wirklich aufgefallen ist, ist, dass sie bei aller Überlastung doch wirklich immer noch versucht haben, das Ganze so menschlich, wie sie es nur irgendwie hinbekommen haben oder hinbekommen konnten, zu machen. Und das hat mir schwerste Hochachtung abgerungen. Also muss man ganz klar sagen, bei so einem Job, so wie der ja auch eine körperliche und auch seelische Belastung ist und eigentlich einer permanenten Überbelastung, dann trotzdem immer noch irgendwie positiv zu bleiben, Hut ab.
Ja, also das, was du jetzt erzählst, das ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist, glaube ich, man hat selber, umreißt man es gar nicht so, dass das so ist. Hm. Und wenn man dann in die Situation kommt, ja, das ist dann schon ein ganz anderes Gefühl, ne?
Hm. Ja, es ist halt, ich meine, ich bin ja auch gut, ich habe jetzt in den letzten Jahren immer mal irgendwo kurze Krankenhaus-Intermezzen, heißt das Intermezzen? Ist das der Plural von Intermezzo?
Intermezzos, glaube ich.
Intermezzos, gut, also Intermezzos oder Intermezzi gehabt, wie so mit Bandscheibenvorfall. Also ich bin da ja durchaus öfter mal irgendwie ein bisschen aus dem Verkehr gezogen gewesen. Erleben war eigentlich immer irgendwie das Gleiche. Also das Schärfste war irgendwie vor vor 3 Jahren mit meinem Bandscheibenvorfall einen OP-Termin angesetzt und dann bin ich also in die Klinik hingefahren und dann während ich gerade schon so in dem Anmelde- und Aufnahmeprozess war, klingelte das Telefon an diesem Empfangsschalter und dann sagte der junge Mann zu mir, Herr Tapkin, es tut mir furchtbar leid, aber Ihre OP müssen wir jetzt mal nochmal verschieben. In 3 Minuten landet hier ein Rettungshubschrauber mit einem Unfallpatienten, der muss als Not-OP irgendwie erstmal vorgezogen werden. Da denkst du dann auch, ja, ist jetzt für mich irgendwie ein bisschen ärgerlich, aber natürlich muss der vorgezogen werden. Ne? Klar, ich habe vielleicht jetzt 2 Tage mehr Rückenschmerzen, aber der andere überlebt vielleicht nicht. So, ja. Und, also da muss man ganz klar auch sagen, dann ist das halt so. Und wenn halt keine anderen Operationssäle mehr frei sind oder auch keine anderen Operateure, oft genug ist es ja offensichtlich auch so, dass die Betten oder Raumbelegungen gar nicht das Problem sind, sondern dass es schlicht nicht genügend Personal gibt, um, sagen wir mal, eine Operation durchzuführen. Wenn man sich mal überlegt, hier meine blödsinnige kleine Kathetergeschichte, die ich jetzt da mit dem Herzen hatte, das bindet mal eben 4 Leute, die da mit drin stehen. Ne?
Das ist natürlich, ich glaube, das ist aber auch das, was viele gar nicht sehen und was mir jetzt gerade auch bei mir bewusst wird. Wir sprechen immer von Pflegepersonalmangel, Personalmangel, aber ja, lass mal wirklich einen Unfall sein, dann sind da 4, 5 Leute gebunden für im schlimmsten Falle mehrere Stunden.
Ja.
Und das ist, glaube ich, etwas, was man so gar nicht auf dem Schirm hat.
Genau, das, was man sich ja zum Glück, muss ich sagen, auch gar nicht jetzt so unbedingt jeden Tag bewusst machen muss. Also das ist ja, ich muss ja nicht jeden Tag mir über das größtmöglich denkbare Katastrophenszenario an Kopf machen. Aber gerade so, wenn du es dann selber so erlebst und das live und am eigenen Leib erfährst, dann rückt es eben doch nochmal wieder ein bisschen mehr ins Bewusstsein. Und eines ist mir wirklich gerade jetzt in den Wochen oder in diesen 2 Aufenthalten da im Krankenhaus klar geworden, was da für großartige Arbeit geleistet wird. Also nicht nur von den Ärzten, die ja natürlich auch, also es ist ja pervers, was die heutzutage alles können. Ne? Also ich meine, ich hab da zugeguckt. Ich habe auf dem Monitor mir mit angeguckt, was der im Inneren meines Herzens gemacht hat. Das ist schon abgefahren. So.
Ja, das ist, also ich wüsste nicht, ob ich dazu gucken können wollte oder so.
Ach, das ist eigentlich ganz spannend, muss man schon also sagen.
Aber das ist, glaube ich, so das andere Problem. Zum einen hast du die Ärzte auf der einen Seite, die eine ewige, lange Ausbildung haben, ein Studium haben, bis die überhaupt irgendwann mal soweit sind. Das heißt, da brauchst du schon mal ewig, bis Nachwuchs kommt. Dann hast du das Pflegepersonal, das eigentlich den Ärzten zuspielen muss, die Ärzte unterstützen muss, die Patienten unterstützen muss, den Patienten hinterherräumen muss. Es ist, wie es ist. Dann das, was du gerade beschrieben hast mit einer Nacht, die sind eigentlich im Dauereinsatz. Und anstatt, dass man da mal, wir hatten vor ein paar Folgen das mit dem gerechten Gehalt und so weiter.
Absolut, ja.
Das sehe ich hier auch. Mhm. Weil ich bin ehrlich, ich bin jetzt 31, vor 10 Jahren, 15 Jahren, wie auch immer, habe ich überlegt, was mache ich denn beruflich, wo will ich denn hin? Mhm. Die Pflege war für mich, mal davon abgesehen, dass ich leider das nicht kann, nie ein Thema, weil ich gesagt habe, das wird eigentlich viel zu schlecht bezahlt.
Ja, und das ist tatsächlich so. Ich meine tatsächlich auch, dass da auf politischer Seite dringend was getan gehört. Denn ich meine, also Pflegepersonal genauso wie Erzieherinnen, wie Erzieher, Lehrer müssten, wenn man es mal an ihrem Wert für die Gesellschaft misst, dann müssten die sehr, sehr viel besser bezahlt werden. Und zwar wirklich signifikant besser, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger für unsere Gesellschaft sehr viel wertvolleren Dienst leistet als beispielsweise ein Börsenmakler oder irgendwie sowas.
Naja, nimm es doch mal ganz simpel untergebrochen. Wir sind beide ITler. Was bewirken wir wirklich Wichtiges für die gesellschaftliche Seite? Eigentlich nichts.
Das ist richtig.
Wir sind für eine Software da, die ihr Ding macht, die Leute vielleicht in der Arbeit entlastet, aber die nicht lebensnotwendig sind. Wenn ich mir mal bewusst diesen durchschnittlichen Verdienst eines ITlers im Münchner Großraum anschaue, liegt der zwischen 70 bis 100.000 Euro im Jahr.
Ja.
Klar, brutto, aber ey, 100.000 Euro im Jahr hätte ich gerne. Also,
ja, das ist
also Chef, falls du zuhörst, ne, Gehaltsverhandlung. Egal.
Wie, du kriegst, nee. Du kriegst noch keine 100.000, ach so?
Ja. Nein, Geld ist nicht alles, ich habe ein wundervolles Kind und ja, eine wundervolle Frau. Aber nein, ernsthaft, es ist einfach tatsächlich so, als ITler bekommst du einen teilweise sechsstelligen Betrag im Jahr, wenn du ein bisschen Berufserfahrung hast, ein bisschen dabei warst und dich ein bisschen gut verkaufst. Da träumt eine Pflegekraft ihr Leben lang
absolut
von. Das wird die nie erreichen. Ich glaube, ich kenne mich jetzt nicht mit den Pflegekräften aus, aber so ein bisschen aus dem sozialen Bereich habe ich mitbekommen. Die sind glücklich, wenn sie die 50.000 brutto im Jahr kriegen. Mhm. Das ist viel für die, wo ein ITler teilweise schon sagt, den Job mache ich nicht. Und warum, was genau rechtfertigt den ITler im Gegensatz zu der Pflegekraft? Die Pflegekraft ist für einen Menschen da, die Pflegekraft ist im Dauerstress, die Pflegekraft muss für zwei Leute denken. Wenn ein ITler einen Fehler macht, sagt er, ja, mein Backup.
Ja.
Die Pflegekraft kann nicht sagen, mache ich halt ein Backup. Dann ist im Worst-Case-Fall ist ein Menschenleben hops.
Einmal das falsche Medikament rausgepickt und dem Menschen hingelegt und dann hast du ein Problem.
Genau, und was ich da auch denke, ist einfach, falsches Medikament, bleiben wir bei dem Beispiel. Wenn ich keine Sorgen habe, bin ich aufmerksamer. Geld ist für viele eine große Sorge. Mhm. Also wäre das doch der Punkt, wo man eigentlich als Gesellschaft ansetzen muss, es aber irgendwie keiner vorhat.
Und da sind wir wieder an bei meinem Einwurf, dass ich nicht der Meinung bin, dass das Gesundheitssystem in private Hände gehört. Ich wäre wirklich felsenfest dafür und sehr, sehr dafür, das Gesundheitssystem zu verstaatlichen, dass man das in einen und unter eine staatliche Aufsicht stellt und da allgemein das Ganze handelt und dass Krankenhäuser, Kliniken, Reha-Einrichtungen, was auch immer, nicht wirtschaftlich arbeiten müssen.
Ja, und das ist, glaube ich, einfach, ja, wie du sagst, ein Problem.
Das wird ein Problem sein und dann könnte man nämlich die dort Beschäftigten auch besser bezahlen und hätte wahrscheinlich dann auch nicht so ein Nachwuchsproblem, denn auch das gibt es ja, denn genau das, was du eben gesagt hast, dass in die Pflege zu gehen für dich nicht in Frage gekommen ist, weil du eben schlicht und ergreifend gesagt hast, das, was ich da verdiene, ermöglicht es, weitergedacht, mir nicht eine Familie zu ernähren. Ja, also mit 50.000 Euro im Monat kriegst du zumindest in München keine Familie über die Runden. Ja, das funktioniert eben nicht. Und das ist halt was, wo man wirklich überlegen muss, ob oder wo ich mich sehr freuen würde, wenn mal überlegt würde, ob man an der Nummer nicht wirklich mal was ändern kann. Die Diskussion gibt's ja doch immer mal wieder, beziehungsweise sie ist eigentlich omnipräsent. Gerade jetzt in den letzten 18 Monaten Corona kommt ja dieser Gedanke immer mal wieder hoch. Verstaatlichung des Gesundheitssystems. Ich wäre da sehr dafür. Wahrscheinlich werden wir das nicht erleben, fürchte ich.
Ich fürchte es auch nicht. Dafür ist einfach auch so blöd, das jetzt klingt. Die Gesundheit der Menschen ist einfach zu lukrativ.
Natürlich. Natürlich, klar. Wenn ich mir auch angucke, also was es da alles an Zusatzversicherungen gibt, die man abschließen kann, also alleine mit Versicherungen, für Zusatzversicherungen zu deiner Krankenversicherung, kannst du ja schon ein Vermögen ausgeben. Ne, also ich wurde gefragt, als ich jetzt für die zweite OP ins Krankenhaus gegangen bin, wurde ich gefragt, ob ich eine Zusatzversicherung hätte, so eine Krankenhaustagezusatz irgendwie, was weiß ich, kann man machen, damit man eben zumindest da dann wie ein Privatpatient behandelt wird. Ich bin ja nun Kassenpatient. Dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie mein Einzelzimmer gehabt. Dann hätte es diese Episode mit meinem dementen Zimmerkameraden nicht gegeben. Dann hätte sich aber auf der anderen Seite auch niemand neben sein Bett gesetzt und hätte ihm Geschichten von der Nordsee erzählt. Und dann wäre er die ganze Nacht unruhig gewesen. Also irgendwie hat das alles Vor- und Nachteile. Ich habe halt diese Zusatzversicherung nicht und bin also dann in meinem Doppelzimmer gelandet, beziehungsweise es waren eigentlich drei Bettzimmer, aber eins von den Betten war nicht belegt. Und so nimmt das alles irgendwie seinen Lauf, habe ich so das Gefühl. Es ist keine schöne Erfahrung und gerade eben auch zu sehen, wie die Männer und Frauen sich da abrackern in ihrem Job. Und das ist ja wirklich eine schwere Arbeit. Also wie oft müssen sie irgendwelche bettlägerigen Patienten dann auch noch hin und her rollen, tragen, heben, was auch immer. Mussten sie zum Glück jetzt bei mir nicht. Das wäre schlimm gewesen für die Betroffenen. Aber das kommt ja dann auch immer noch dazu.
Ja, und ich denke eben, das ist so der Punkt, wo man, ich bin ehrlich, ich habe nie drüber nachgedacht. Hm. Ich habe das in den Medien mitbekommen, habe gedacht, scheiße. Ich wusste, dass sie viel zu wenig verdienen. Wie gesagt, vor ein paar Jahren habe ich mir selber darüber Gedanken gemacht. Aber letztendlich muss ich sagen, bin wir als Gesellschaft doch irgendwo wieder versagt. Weil nur zu sagen, ja, Gesundheit gehört verstaatlicht, Politik ist schuld, Politik muss in die Pflicht geholt werden. Wir alle machen das doch auch irgendwo mit.
Das stimmt, und, ja.
Klar, zum Teil gezwungen. Ich meine, ich will jetzt niemand absprechen, wenn er Medikamente braucht, ähnliches, Krankenhausaufenthalt, soll man jetzt nicht drauf verzichten. Bitte nicht machen. Aber ich bin auch froh, dass es so ist, wie es ist, dass es die Leute gibt, dass man sich drum kümmert. Anders als vielleicht in anderen Ländern, wo du dann Angst haben musst, weil du dir den Finger geschnitten hast, zum Arzt gehst, dass du nachher am Bettelstab endest. Blöd gesagt. Aber irgendwas gehört geändert, weil diese Menschen einfach eigentlich den fundamentalen Teil unserer Gesellschaft tragen. Sie kümmern sich um die Jungen bei der Geburt. Sie kümmern sich um die jeden dazwischen. Und sie kümmern sich vor allem um die Alten, um diesen demenzkranken Patienten, der da Leute irgendwie die ganze Nacht wach gehalten hat, ja, aufgehalten hat. Sie kümmern sich. Und
genau, sie kümmern sich so gut, wie sie es nur irgend können. Und ich habe also ganz deutlich gerade jetzt in diesem speziellen Fall gemerkt, wie sehr es diese jungen Frauen angekotzt hat, dass sie eben nicht die Gelegenheit oder nicht die Zeit haben, sich um den zu kümmern. Also das war zu spüren, dass sie sich eigentlich gerne viel mehr mit ihm befasst hätten, ihn beruhigt hätten, ihn wirklich so lange betreut hätten, bis er eingeschlafen ist. Das hätten die gerne gemacht, aber es geht halt nicht. Und ich habe dann, wie gesagt, irgendwann hat sie sich dann bei mir bedankt, dass ich so verständnisvoll sei. Und dann habe ich gesagt, naja, aber das ist doch eigentlich normal. Nee, sagt sie, das ist nicht normal. Was meinen Sie, wie oft wir in solchen Situationen dann von den Zimmermitpatienten auch noch angemault werden, dafür, dass die nicht ordentlich schlafen können? So, und das ja, ist natürlich dann auch wieder, das ist noch ein ganz, ganz anderer Aspekt bei der ganzen Geschichte jetzt. Da geht's dann wieder drum, um unseren Grundtenor bei Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich mache in so einer Situation nicht auch noch die Nachtschwester schief von der Seite an, dass die bitte mal dafür sorgen möge, dass der andere schläft, weil das geht einfach nicht. Das tut man nicht.
Nee, es geht so gar nicht. Also ganz ehrlich, die Leute machen das ja nicht mit Absicht.
Eben.
Es legt sich ja keiner und sagt, ach ja, ich quäle jetzt hier mal gerade irgendwen.
Genau, ganz genau. Und das ist genau der Punkt, den man sich einfach immer bewusst macht. Natürlich war die Nacht anstrengend. Das ist überhaupt keine Frage. Dann kam noch dazu, dass das Bett zu kurz war. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Kurze Betten sind halt Kacke. So, aber das ist passiert mir ja öfter mal. Natürlich war das anstrengend und ich habe wenig Schlaf gehabt, aber ich bin ja am nächsten Tag dann zu Hause gewesen und dann habe ich mich kurz einmal so in der Runde bei den relevanten Leuten zurückgemeldet und dann bin ich in mein Bett gefallen und habe bis zum nächsten Morgen durchgeschlafen. So, damit war alles wieder gut. Von daher kann man immer so überlegen, oder sollten wir eigentlich alle immer auch überlegen, wie gehe ich denn mit meinen Mitmenschen um? Und das ist mir gerade da dann auch wieder bewusst geworden, in so einer Situation, es kostet mich nichts, freundlich zu den Leuten da im Krankenhaus zu sein. Es kostet mich nichts, mich dafür zu bedanken, dass mir mein Frühstück gebracht und das leere Tablett wieder weggeholt wird. Natürlich ist das deren Job. Und trotzdem, finde ich, gehört sich so, dass man das wertschätzt, dass man das anerkennt und sagt, danke, dass Sie sich so nett um mich kümmern. Ich finde, das gehört sich einfach so.
Sehe ich genauso. Ich meine, wir alle können in die Situation gelangen, dass wir da wirklich Unterstützung brauchen, dass wir jemanden brauchen. Und zeig mir den, der nicht dann froh ist um Leute, die sich um ihn kümmern. Und ja, ich bleib bei meinem Standpunkt. Die Leute gehören besser bezahlt und wenn sie besser bezahlt werden, dann haben wir auch nicht mehr diesen Pflegenotstand, weil dann gibt es Leute, die bereit sind, diesen Job zu machen.
Und dann gibt es genügend Leute, die das machen wollen und dann machen sie es auch vielleicht wieder mit weniger Bauchgrimmen. Ich kann, wie gesagt, überhaupt nicht sagen, dass die nicht freundlich gewesen wären. Also die waren sensationell, so wenn ich mir das so angucke. Dafür, was die für eine Arbeitslast mit sich rumtragen. Dann auch noch so freundlich und aufmerksam zu sein, ist großartig. Also unfreundlich habe ich wirklich nicht ernsthaft erlebt in der ganzen Zeit jetzt. Und auch das muss man mal irgendwo zur Kenntnis nehmen und sagen, Mensch, Wahnsinn, was das für eine Leistung ist. Ja. Ich glaube schon, dass die ihren Beruf aus Idealismus machen, aus Überzeugung machen. Ich glaube, ein anderes Argument gibt's da auch nicht dafür. Also die Bezahlung kann es schon mal nicht sein. Also man muss, glaube ich, schon einen gewissen Idealismus mitbringen, um in so einem Pflegeberuf zu arbeiten. Bei den Ärzten sehe ich's ähnlich, wobei ich mir da auch vorstellen könnte, das waren vorzugsweise sehr junge Leute, die da mich als Ärzte betreut haben, bis auf den Operateur selber, das war schon irgendwie so ein etwas gestandenerer. Aber gerade in der Notaufnahme waren sehr junge Leute, da würde ich vermuten, dass die das in irgendeiner Weise als Durchgangsstation mitmachen, um sich dann später irgendwie noch weiter zu spezialisieren und irgendwo anders weiterzugehen. Da kann ich aber auch nicht beurteilen. Mir ist nur aufgefallen, dass gerade also in der Notaufnahme da die Ärzte sehr, sehr jung waren. Die waren also, sagen wir mal, alle so um die 30, eher noch unter 30, würde ich mal sagen. Naja, vielleicht um die 30 trifft es vielleicht ganz gut. Aber auch die total kompetent und also aus meiner Sicht und an irgendeinem bestimmten Punkt haben sie dann gesagt, so, jetzt holen wir aber doch den Oberarzt mal noch dazu, der soll sich das nochmal angucken. Auch das finde ich extrem cool. Ne? Man muss nicht unbedingt immer alles wissen und nicht alles richtig einschätzen können, aber dann zu sagen, so, und hier braucht man jetzt mal noch einen Blick von einem, der das schon länger macht, finde ich obergenial.
Ja, ich finde, das zeugt aber auch davon, dass sie dann Ahnung haben von dem, was sie eigentlich machen.
Ja, genau.
Weil sie genau ihre Grenzen kennen und so lange, so weit gehen, wie es richtig ist und dann aber sagen, okay, bis hierhin und jetzt frage ich lieber jemanden, der dabei ist.
Genau, ganz genau. Und genau den Eindruck hatte ich auch, die wussten, was sie tun und die wussten halt genau auch, wann es Zeit ist, jemand Routinierten dazu zu holen. Und das finde ich toll. Also war ich wirklich beeindruckt, habe denen das auch so gesagt, weil ich ja, also ich bin ja einer von denen, die das wirklich von den glühendsten Verfechtern, dass man nicht immer nur den Mund aufmachen soll, wenn irgendwas scheiße gelaufen ist, sondern dass man wirklich auch ganz explizit anspricht, wenn irgendwas richtig gut gelaufen ist.
Wo du das so, wir sprechen jetzt über Pflegekräfte, aber mir fällt gerade eine Situation ein, die ich im Supermarkt tatsächlich hatte. Vor mir war offensichtlich Notfallsanitäter. Ja. Krankenwagen stand auch neben mir, war relativ klar, wo die zugehört. Hinter mir ihr Kollege, ich habe ihn vorbeigelassen und er sich bedankt. Und ich sage, ja, selbstverständlich, Sie haben mit Sicherheit mehr zu tun heute noch als ich. Und sie sagt, ja, wir sind jetzt endlich seit heute Morgen um 5 unterwegs, jetzt gerade endlich kommen wir das erste Mal zum Essen. Es war halb eins.
Ja.
Und ich sag, ja, und ey, ich bin unglaublich froh, dass es Leute wie euch gibt. Wegen euch lebt zum Beispiel meine Oma noch. Also ohne Krankenwagen, ohne Notfallsanitäter gäb's die wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Und hab dann auch gemeint, es ist total toll. Und dann sagt er, wow, das also du hast richtig gesehen, das berührt den gerade. Mhm. Und er sagt, das hört man selten. Heute Morgen sind wir schon dreimal bespuckt worden und mindestens fünfmal beschimpft.
Ja, ist unglaublich, oder?
Wo ich dann sag, das ist ernsthaft? Ja, einen Tag ohne bespuckt werden hatte ich eigentlich seit Jahren nicht mehr.
Wahnsinn.
Wo ich mir so denke, ey Leute, es ist fernab von Gehalt oder so. Es ist einfach auch dieser Respekt, den ich gegenüber. Ich habe vor diesen Menschen, die eventuell das Leben meiner Angehörigen retten, das Leben von mir retten, mhm. von meinen Kindern retten, da habe ich keinen Respekt mehr vor.
Ja,
es fängt doch schon an mit einer Zuparken von irgendwelchen Einfahrten, wenn ich die dann oder auch schon live erlebt, wenn ein Krankenwagen zufällig meine Einfahrt zuparkt, dass die Leute dann bepöbelt werden, beschimpft mhm. werden, geht's noch, die retten gerade ein Menschenleben eventuell. Und das ist etwas, was da, glaube ich, auch mit reinspielt, dass diese Pflegeberufe, sei es Pflegekraft im Krankenhaus, sei es Arzthelferin, Arzt, auch wenn der sehr gut bezahlt ist, mhm. Sei es Notfallsanitäter, wo ich da nicht weiß, wie die bezahlt werden, einfach keinen Respekt mehr genießen gegenüber mhm. der Allgemeinheit. Und das ist das, wo ich wieder auf letzten Mal zurückkomme. Und leider zieht es sich jetzt mittlerweile, glaube ich, schon in Folge Nummer 3 rein oder Nummer 4.
Ja.
Ich glaube, die Menschheit, die Gesellschaft ist verfallen und verkommen.
Absolut,
und
ja.
Das zeigt sich mal wieder an solchen Sachen. Mhm. Und ich finde traurig, dass wir das tatsächlich schon wieder so haben und ich da wieder darauf zu sprechen kommen muss.
Ja. Magst du reden. Ist ganz lustig, ich habe genau das jetzt, ja genau, letzten Donnerstag, als ich dann zum zweiten Mal aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen bin. Ich habe ja hier bei uns vorm Haus einen Parkplatz gemietet, weil ansonsten ich definitiv nicht wüsste, wo ich mein Auto hinstellen soll, weil das einfach keine frei verfügbaren Plätze mehr gibt mittlerweile mhm. in unserer Straße. Komm nach Hause, steht auf meinem Parkplatz ein Rettungswagen mit Randalelampen an oben, Tür offen und also erkennbar Notfall. Das passiert bei uns recht häufig. Es ist ja ein großer Wohnblock hier. Wir haben pro Eingang 27 Parteien und wir haben 3 Eingänge nebeneinander. Da kannst du dir überlegen, wie viele Familien hier wohnen. Da ist eigentlich immer irgendwie mal Action und die müssen sich halt irgendwas suchen, wo sie ihr Auto hinstellen können. Ich habe es schon erlebt, dass wenn irgendwo ein Rettungswagen stand und es kam der Mieter des entsprechenden Parkplatzes, dass da in der Gegend rumgehupt wurde. Kann ich ja von meinem Balkon aus wunderbar mitgucken. Ich habe ja hier einen sehr, sehr exponierten Schauplatz. Wenn ich auf meinen Balkon gehe, dann kann ich mir das alles von oben angucken. Da gibt es wirklich Menschen, die hupen und beschweren sich und schnauzen die Rettungswagenbesatzung an, was die sich denn nun einbilden, dass die gerade auf ihrem Parkplatz stehen. Dass da gerade vielleicht jemand kurz vorm Sterben ist, interessiert nicht. Wenn das so ein Notfalleinsatz ist, das kann schnell gehen, das kann auch mal länger dauern, aber in gar keinem Fall käme ich auf die Idee, da irgendwie rumzuhupen. Ich habe mich dann hingestellt, habe meinen Podcast angemacht und habe gewartet, bis die rauskamen. Das waren 10 Minuten so vielleicht. Das kostet mich nichts. So, und dann waren die wieder weg. Das Gleiche passiert mir öfter mal mit irgendwelchen Mitarbeiterinnen von so mobilen Pflegediensten, die ja auch durchaus unter Zeitdruck stehen. Da hat sich eine sehr freundliche Dame irgendwann mal ganz fürchterlich bei mir entschuldigen wollen, dass sie nur ausgerechnet auf meinem Parkplatz gestanden hat. Und dann, ich habe echt Mühe gehabt, der klarzumachen, dass das für mich voll okay ist.
Aber die sind es nicht anders
gewohnt. Genau. Ich habe mich hingestellt, habe eine Zigarette geraucht, habe gewartet, bis sie wiederkommt. Man weiß ja, dass die, also Viertelstunde Maximum, dann ist die wieder an ihrem Auto und fährt zu ihrem nächsten Kunden oder Patienten. Das heißt, es ist nicht absehbar, dass das länger dauert. Dann ist die extra noch zu mir an mein Auto und hat sich entschuldigt. Ich sage, nee, alles cool. Stellen Sie sich dahin, wann immer Sie hier sind und mein Auto ist nicht da, den dürfen Sie immer nehmen. Ja. Und da hat die regelrecht Tränen in die Augen gekriegt. So, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man so mit solchen Leuten umgehen kann, die sich letzten Endes um uns kümmern. Jetzt nicht um mich persönlich, aber doch um uns als Menschheit, als Bevölkerung. Die stellen ihre Zeit in den Dienst der Menschheit. Und dann mache ich die an, dann schnauze ich die an, weil sie vielleicht gerade mal auf meinem Parkplatz steht. Ich verstehe es nicht.
Ich auch nicht. Also ich meine, ich verstehe, ich habe mich ja schon geärgert über Pflegekräfte, Pflegefahrzeuge, die irgendwo standen, wo ich gerade wusste, da ist sonst immer was frei. Aber ich würde diese Menschen nie anfahren. Ich ärgere mich über diese Tatsache, dass in dem Moment dieser Platz belegt ist. Da könnte aber auch irgendein Taxi, der Nachbar von nebenan, wie man völlig wildfremde stehen. Ich rege mich nicht auf, dass da jetzt eine Pflegekraft steht. Und vor allem pumpe ich diese Leute nicht an.
Genau.
Das geht einfach nicht.
Nee, das geht nicht.
Ich meine, wir reden hier über Respekt, wir reden hier über Vertrauen irgendwo auch ein Stück weit, weil Pflegekräfte, ich muss immer ein Vertrauen hegen. Und ich, gerade auch so diese, meine Generation, so Mitte 30, Anfang 30, Ende 20, ich verstehe nicht, wie Leute in dem Alter Pflegekräfte anfahren können oder Sanitäter. Warum? Ihr, in 50, 60 Jahren seid ihr vielleicht auch in der Situation, dass ihr die Leute braucht.
Mhm.
Und dann seid ihr froh, dass es die gibt und dass die vielleicht pünktlich da sind. Und dann, bei Gott, ich wünsche es euch nicht, dass dann irgendein Vollidiot wie ihr da steht und sagt, ja, nee, jetzt hier nicht.
Mhm. Ganz genau. Ganz genau. Ne? Das, wir könnten den Bogen jetzt weiterspannen zu Rettungsgassen auf Autobahnen, wo ich jedes Mal wieder fassungslos bin, dass das nicht funktioniert.
Da habe ich aber meine eigene Theorie zu.
Erzähl.
es fängt keiner an und der Rest traut sich dann nicht.
Okay, also ich mache das mittlerweile reflexhaft. Wenn's langsam,
wir sind Herdentiere. Ja,
wenn es langsamer wird, fahre ich links oder rechts ran.
Ja, also, das Problem ist, wenn du auf der mittleren Spur bist, müsstest du eigentlich nach, jetzt muss ich meine Links-Rechts-Schwäche ignorieren, nach rechts.
Ja.
Aber da stehen ja die anderen, die ja nicht weiter nach rechts fahren. Also hast du als mittlere Spur schon mal ein generelles Problem.
Probier das mal aus. Die fahren nach rechts, weil du nämlich ihrem Heiligtum zu nahe kommst und das Heiligtum ist das Blechle. Das funktioniert. Ich mach das radikal. Ich fahre, also ich fahre sagen, wirklich, wirklich ganz, wenn ich in der Mittelspur bin, ganz, ganz dicht dran an den neben mir und der weicht aus. Da kannst du dich aber drauf verlassen. Der guckt dann zwar einmal ein bisschen grimmig zu mir, aber das ist mir wurscht.
Ja, also am liebsten muss ich tatsächlich sagen, fahre ich dann auch auf der linken oder auf der ganz rechten Spur. Mhm. Das ist mir einfach am sichersten. Ja. Da weiß ich, wo ich hingehöre.
Also wenn ich einen Stau kommen sehe, dann passiert mir das ganz oft oder dann mache ich das tatsächlich ganz oft auch, dass ich auf die linke Spur rüberwechsel und dann wirklich so hinfahre, dass mein Einparkwarner schon anfängt zu piepsen, weil ich so dicht an der Leitplanke bin. wenn der piepst, dann weiß ich, ich bin links genug.
Ja, und für die, die keine Einparkwarner haben, wenn es anfängt, Kratzgeräusche zu machen, seid ihr dicht genug.
Ihr hört's dann knirschen, kreischen, quietschen. Dann seid ihr fast schon ein bisschen zu links. Aber wie gesagt, also das verstehe ich tatsächlich auch nicht.
Bleib bei meiner Herdentiertheorie.
Ja, da ist,
es fängt
da,
keiner effektiv an.
Da mag was dran sein, ja.
Und der Mensch, also da muss ich jetzt tatsächlich wieder sagen, so, das glaube ich wirklich. Es fängt keiner an. Und keiner will der sein, der anfängt und auffällt. Niemand will im Mittelpunkt stehen. Fange ich an der Rettungsgasse, guck dir das mal nämlich bewusst an. Die linke Spur fährt immer weiter links rüber.
Mhm.
Der Rest nicht, nach rechts. Die mittlere Spur kann ich, weil die anderen da stehen. Keiner will der Böse sein. Und die rechte Spur weiß nicht warum, denkt sich nichts bei, fängt einfach nicht an. Und keiner will der sein, der anfängt und im Mittelpunkt steht.
Die Theorie hat was, ja. Muss ich mal ein bisschen drauf achten. Also wie gesagt, ich mache das wirklich gnadenlos und ich fahre wirklich auf der mittleren Spur, wenn ein Stau sich bildet. Ich fahre dann auch ganz, ganz dicht an meinen rechten Nebenmann ran. Und wie gesagt, in der Regel werde ich dann ein bisschen grimmig angeguckt, aber dann machen sie auch Platz. Und dann fahren sie auch nach rechts rüber.
Drüber nachdenke, ich hatte bisher meistens in solchen Situationen rechts einen LKW. Da mag ich nicht näher ranfahren.
Ja.
Aber das ist vielleicht auch ein Grund, warum sie es nicht machen. Da fahren die LKWs, das ist langsamer als üblich.
Es mag sein, ja. Ich werde da mal drauf achten. Ich habe ja nur jetzt in der nächsten Zeit ein paar längere Autofahrten vor mir. Dann werde ich mal gucken, ob sich deine Theorie bestätigen lässt.
Ja, unterhalten wir uns nochmal drüber.
Ja,
nein, aber ich denke, generell sind wir uns alle einig, dass Pflegekräfte einfach verdammt wichtig sind.
Ja.
Und um die Ursprungsfrage zu klären, sind sie irgendwie überlastet? Nach deinem Bericht glaube ich klipp und klar, ja, sind sie.
Absolut. Also da besteht für mich zumindest jetzt gerade nach diesen persönlichen Erlebnissen überhaupt kein Zweifel mehr. Und das ist es aber auch schon vor Corona gewesen, um das auch nochmal ganz klar zu machen oder ganz deutlich zu machen. Ich glaube nicht, dass das erst mit Corona angefangen hat, aber Corona hat es wie so vieles anderes dann mal an die Oberfläche und in die Wahrnehmung der breiten Masse gespült.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und behaupten, aktuell haben wir nicht dieses Corona-Problem in den Krankenhäusern. Wir haben nach wie vor Corona-Probleme, ich will das nicht wegreden, das gibt es noch, aber momentan nicht in den Krankenhäusern, zumindest das, nicht hier bei uns.
Das mag
und
sein,
dementsprechend kann man das auch gar nicht als, ja, ist ja wegen Corona, sagen.
Sicherlich,
nein, die Leute haben ein massives Problem und es liegt an uns allen, dass wir sie unterstützen und vor allem natürlich an der Politik, die da weitaus mehr Möglichkeiten hat.
Da ist sicherlich was dran, ja. Ich glaube, damit ist quasi alles auserzählt, oder? Fällt dir noch irgendwas ein?
Nein, zum Pflegekräften nicht, aber ich glaube, eine Sache haben wir noch, so zum Abschluss.
Die gute Nachricht des Tages.
Solarzellen. Neuer Materialmix sorgt für tausendfache Power.
ForscherInnen der Universität Halle-Wittenberg präsentieren vielversprechende Ergebnisse. Durch die Verbindung dreier Kristallschichten konnte der photovoltaische Effekt deutlich erhöht werden. Um das tausendfache. Michael, das ist das für ein geiler Sprung, oder? Das
ja,
heißt, wir kommen tatsächlich, wenn das Serienreife erlangen sollte, dann kommen wir in Bereiche, wo PV-Anlagen auf Dächern oder wo auch immer wirklich, wirklich Power liefern können. Finde ich super.
Ja, wir haben selber einen auf dem Dach, also ich würde es austauschen.
Ja, definitiv. Also wenn das dann bezahlbar wird und wirklich auch praxiserprobt wird, sollte man das tun, ja.
Ja. Nein, aber ich glaube, damit haben wir es erstmal für heute wieder. Jetzt muss ich aber noch eine organisatorische Frage stellen.
Ja.
Geht diese Folge jetzt Sonntag raus oder Sonntag in zwei Wochen?
Nee, ich würde sie jetzt Sonntag rausschicken, damit das dann auch wieder weitergeht.
Okay, dann heißt es für euch da draußen, ihr habt jetzt den Luxus, ihr dürft uns dreimal hintereinander hören und danach wieder in regulärer Reihenfolge.
Und dann wird es wieder in 14-Tages-Rhythmus weitergehen, ganz genau.
Genau. Ja, dann von mir war es das. Ich wünsche euch allen, bleibt gesund und fahrt vorsichtig da draußen.
Dem ist nichts hinzuzufügen, Leute. Gehabt euch wohl, lasst es euch gut gehen und natürlich bleibt uns gewogen. Bis denn dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.